Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Cloud Computing, die vierte industrielle Revolution. Mein Gast und Gesprächspartner ist Christoph Braun, Equity Investment Director der Capital Group und ein regelmäßiger Gast auf der Vor-Plattform und auch bei den Vorgedanken. Ich freue mich sehr, dass Sie sich am heutigen Tag die Zeit nehmen. Guten Tag, Herr Braun.
Einen schönen guten Tag. Hallo.
Ja, Herr Braun, Titel der heutigen Sendung lautet, ich habe es schon gerade eben gesagt, Cloud Computing, die vierte industrielle Revolution. Und ich denke, jeder Zuhörer hat bereits den Anglizismus Cloud Computing schon mal gehört auf Deutsch. Ich habe es mir gerade nochmal auf Wikipedia geöffnet. Rechnerwolke oder Datenwolke, da gefällt mir ja das englische Wort deutlich besser. Und ja, das hat jeder schon mal irgendwie im Rahmen eines Webinars gehört, eine Zeitung gelesen. Jeder kann damit irgendwie was anfangen. Ja, irgendwas mit Internet und Daten. Aber eine genaue Definition könnten, denke ich, die wenigsten abgeben. Könnten Sie uns vielleicht mal alle abholen und definieren, was man jetzt eigentlich ja unter Cloud Computing genau versteht?
Ja, ohne jetzt versuchen zu wollen, es zu kompliziert zu erklären. Ich stelle mir es zumindest so vor, dass Cloud Computing im Grunde genommen die Bereitstellung von Computing-Ressourcen ist, wie zum Beispiel Server, Speicher, Sie haben es gesagt, große Datenbanken, Netzwerkkomponenten und viele verschiedene Softwares im Bereich Analyse und jetzt natürlich auch viel mehr im Bereich künstliche Intelligenz. Und diese Ressourcen werden alle über das Internet, also über die Cloud, dem Nutzer zur Verfügung gestellt, um ihm schnellere Innovationen, flexiblere Ressourcen und Skaleneffekte zu bieten. In anderen Worten könnte man sagen, dass Cloud Computing bereits heute viel mehr ist als nur eine sehr große und nicht greifbare Festplatte.
Ja, und was denken Sie, welchen Stellenwert und welche Bedeutung wird auch die Cloud in der Zukunft haben? Also denken Sie, dass, ich sage mal, die Cloud-Speicherung, alles, was dazu gehört, einen tiefgreifenden Wandel mit sich bringen wird? Ist es, ich sage jetzt einfach mal, ist die Cloud gleichzusetzen mit der Erfindung des Rades oder der Entdeckung des Feuers?
Ohne Zweifel, sie wird einen sehr hohen und elementaren Stellenwert haben und den hat sie auch heute schon. Aber um es jetzt wirklich genau in Zahlen darzustellen, da müsste man eigentlich einen Blick in die Kristallkugel werfen können, denn der Cloud sind bereits heute eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, es kommt im Endeffekt darauf an, wie viele Daten wir der Cloud zur Verfügung stellen, wie viel Daten wir der künstlichen Intelligenz auch in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen werden wollen und natürlich dann auch, wie nicht nur die Lösungsvorschläge aussehen, sondern auch wie die Nutznießer, ne? Wie die reale Wirtschaft, nicht nur im IT-Bereich, sondern auch im Bereich wie Landwirtschaft, sich diese Cloud-Technologie oder auch in der Gesundheit sich dieser Cloud-Technologie annehmen wird. Aber dass die Cloud bereits heute in der Lage ist, gigantische Mengen an Daten zu speichern, ich glaube, das ist uns allen mehr oder weniger bekannt. Fakt ist aber, dass vieles, das wir tagtäglich tun, fast schon automatisch Daten generiert und das auch nicht zu knapp. Zum Beispiel, werden wir jeden Tag werden 1,5 Milliarde Tweets generiert und wir befinden uns auch auf dem Weg, bald die 0,5 Milliarde E-Mails pro Tag zu knacken. Nicht zuletzt natürlich aufgrund der Pandemie und des verstärkten Teleworking. Und ich glaube, das wird sich weiter so durchsetzen. Und es sind auch nicht nur wir, die Menschen, die Daten generieren für die Cloud, für das Abspeichern in der Cloud. Es sind auch immer komplexer werdende Geräte, die zu diesem Datenzuwachs beitragen. Da wäre zum Beispiel ein vollständig autonomes Fahrzeug, das aufgrund einer Dutzend Sensoren in und außerhalb des Autos und einer ähnlichen Anzahl an Kameras etwa 5 Terabyte Daten pro Stunde produziert. Und Sie werden wahrscheinlich jetzt denken, vollständig autonome Fahrzeuge, die werden auch noch überhaupt nicht im öffentlichen Verkehr zugelassen. Das zeigt eigentlich bereits heute schon, welchen Weg wir gehen und welche Daten auch in Zukunft von uns und diesen Geräten produziert werden. Und Das zeigt, dass wir auch in Zukunft auf diese Datenspeicherung und digitale Datenspeicherung eigentlich sehr stark angewiesen werden sein.
Ja, die Daten, die man da ja auch, ich sag mal, immer abspeichert oder die in der Cloud abgespeichert werden, sind ja auch häufig private Daten. Da machen sich ja auch einige Leute ja Angst um ihre privaten Daten. So wie ich es ja auch irgendwie immer verstehe, gibt es ja einmal klassisch, ich sag mal, Hardware-Datenspeicherung, also diesen altbekannten Serverraum und so diese klassische oder neuartige Cloud-basierte Daten. Speicherung. Wie man ja auch häufig zu hören bekommt, ist die Cloud ja irgendwie unsicher und einfach zugänglich, gegebenenfalls für Hacker. Wie sicher ist denn jetzt die Cloud und wer gewinnt, ich sag mal, den Punkt beim oder das Spiel beim den Punkt beim Spiel Datensicherung? Klassischer Serverraum, Datenspeicherung oder der Cloud-Speicher?
Ich glaube, der wahre Vorteil der Cloud Cloud liegt heute unter anderem darin, dass sie gegenüber der Hardware, der traditionellen Hardware, dem Kunden vor allem ständig die aktuellsten Softwarelösungen bereitstellen können. So auch im Bereich Datensicherheit, absolut. Was nicht heißen soll, dass die Cloud immun gegen Cyberattacken ist. Und alleine 2019, wenn man sich das anschaut, wurden über 100 Millionen Kundendaten, die in Clouds gehostet wurden, gestohlen. Was für mich auch auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Datensicherung und Datenschutz noch einmal umso mehr verdeutlichen, aber auch die Nachfrage nach Lösungen in diesem Bereich immer weiter steigen lässt. Und ich glaube, da werden wir, umso mehr wir die Cloud und diese Daten, die wir produzieren, auch abspeichern wollen und dann auch immer wieder sehr schnell abrufen wollen, sehr komplexe Datenmengen auch, da wird natürlich auch Datenschutz in den nächsten Jahren sehr wichtig werden, absolut.
Und denken Sie, dass es als in der Zukunft auch als Unternehmen super wichtig ist, diesen Wandel zu einer cloud-basierten Datenspeicherung zu schaffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
Absolut. Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie wichtig es ist, mit diesem digitalen Wandel zu gehen, sich auf diesen digitalen Wandel anpassen zu können. Und ich glaube, jede industrielle Revolution in den letzten 200 Jahren hatte einen entscheidenden Katalysator und auf diesen Katalysator musste man sich als Unternehmen anpassen. Und ich glaube, die vierte industrielle Revolution ist das Cloud Computing und hier muss man natürlich jetzt auch als Unternehmen schauen, dass man diese Übergangsphase vom Computing ins Cloud Computing jetzt auch schafft und dementsprechend seine eigenen Geschäftsmodelle auf diese Veränderungen anpasst, um eben diese strukturellen Veränderungen mitgehen zu können. Und ich glaube, da wird es in diesem Bereich Cloud Computing wird es Gewinner, aber auch Verlierer geben. Und ich glaube, man konnte das in den letzten 18 Monaten eigentlich bereits sehr, sehr gut sehen. Immer mehr Endnutzer und Kunden verlangen von Unternehmen die bestmöglichen, effizientesten und auch innovativsten Produkte und Dienstleistungen, weil man einfach darauf angewiesen ist. Und das ist bei der Datenspeicherung und Lösungen rund um Cloud-Infrastruktur und Software ist das, glaube ich, nicht anders. Und das kann natürlich für viele Unternehmen, die oft nicht das richtige Know-how haben und die nötigen Investitionen dann auch scheuen, weil da kommen natürlich auch große Beträge auf Unternehmen zu, die mit dem Wandel der Zeit und der digitalen Revolution jetzt mitgehen wollen. Das kann schon mal teuer werden und natürlich dann, wenn man diese Investitionen nicht tätigt, das kann dann auch schon mal die eigene unternehmerische Existenz kosten.
Also wir halten fest, die Cloud Computing wird für die Unternehmen in der Zukunft essentiell sein. Ja, angenommen, ich würde jetzt gerne investieren in Cloud-Technologie. In was kann ich denn da jetzt eigentlich investieren? Ich würde jetzt mal sagen, in Hardware, in Netzwerk, wie auch immer, und einmal in die klassischen Unternehmen. Wie kann man das denn am besten strukturieren?
Eigentlich, ja, strukturieren Sie haben es gesagt, sehr komplexes Thema natürlich. Cloud ist nicht gleich Cloud, sondern in der Cloud gibt es sehr viele oder sagen wir es so, die Wertschöpfungskette in der Cloud ist nicht nur sehr komplex, sondern auch sehr, sehr, sehr lang. Und dementsprechend gibt es in dieser sehr komplexen Cloud-Welt mittlerweile auch sehr viel Spezialisierung. Also Unternehmen, die sich einfach auf einen ganz bestimmten Bereich spezialisiert haben und sich auch dementsprechend an den Endkunden angepasst haben. Und ich finde, mit der Pandemie lässt sich eigentlich recht gut zusammenfassen, wie wichtig Halbleiter, sogenannte Mikrochips, für die Weltwirtschaft in den letzten Jahren geworden sind und welche glänzende Zukunft dieser Branche noch bevorsteht. Wobei man sagen muss, dass sich das Halbleiter-Universum in den letzten 20, 25 Jahren fast komplett verändert hat, sich anpassen musste, was auch nochmal auf die vorherige Frage sehr gut passt, eben zu verstehen, wie entwickelt sich die Welt weiter, wie entwickeln sich die Bedürfnisse der Endkunden im Retail-Bereich, weiter aber auch im auf der Betriebsseite, welche Cloud-Lösungen, Infrastrukturlösungen ist man angewiesen. Und da sieht man ganz klar im Mikrochip, im Halbleiterbereich, dass neben PC-Herstellern in den 90ern und den Smartphones etwa 10 Jahre später gehören heute auch Datenzentren, 5G, Internet of Things oder auch Autos oder wie wir wahrscheinlich auch in Zukunft sie nennen werden, Computer auf 4 Rädern, ganz klar zum treuen Kundenstamm der Halbleiterindustrie dazu. Und das hat dazu geführt, dass vor allem in diesem Bereich, wenn man es jetzt aus dem Kontext des Investors sich anschaut, dass es natürlich da zu einer Konsolidierung geführt hat, dass auch viele Halbleiterunternehmen diesen Weg, diesen komplexen Herausforderungen, Anforderungen überhaupt nicht mehr gewachsen waren. Und diese Entwicklungskosten natürlich auch im Mikrochip-Bereich dazu geführt haben, dass es weniger Unternehmen heute in diesem Bereich gibt und dass auch ihr jährliches Umsatzwachstum heute sehr stark gewachsen ist. Die Margen sind attraktiver geworden für die Unternehmen und dementsprechend glauben wir bei der Capital Group, dass Mikrochips nach wie vor aus der Lage eines Investors eine sehr wichtige und sehr attraktive Anlagemöglichkeit darstellt. Aber wie gesagt, Cloud ist nicht nur Microchips. Ich glaube, da fängt es natürlich an, wenn wir uns die Basis anschauen. Ich denke da zum Beispiel auch neben Microchips an die ganzen Komponentenhersteller, diese sogenannten Cloud-Enablers, die Entwickler. Da glauben wir, wird auch in den nächsten 10 Jahren ein starkes und stetiges Wachstum vor uns stehen. Ich denke da zum Beispiel an den Motor im Herzen jeder Hochleistungstechnologie, die Mikroprozessoren, die sogenannten CPUs oder Central Processing Units, aber auch die Grafikprozessoren, diese GPUs, die eigentlich in der Vergangenheit ursprünglich fürs Gaming entwickelt wurden, aber dank ihrer sehr hohen Leistungen werden sie heute umso breiter in vielen anderen technischen Anwendungen eingesetzt. Und da zum Beispiel, um einfach mal unseren Zuhörern auch ein paar Unternehmen oder Namen zu nennen, wenn ich mir den Bereich GPUs, also Grafikprozessoren, etwas genauer anschaue, da gibt es Unternehmen, die aktuell in diesem Bereich führend sind mit Intel oder Advanced Micro Devices oder auch Nvidia. Das sind Unternehmen, die da stark für Innovation stehen. Und dann natürlich, wir haben vorhin sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist ein großer Bereich, großer, wichtiger Bereich im Cloud Computing. Wir haben über Speicherchips gesprochen. Und auch da in diesem Bereich sehen wir, dass dieser Bereich immer, dass er dass diese zyklische Natur aufgrund der Nachfrage, dieser steigenden Nachfrage natürlich in den letzten Jahren maßgeblich abgenommen hat. Und das macht für den Anleger diesen Bereich der Mikrochips auch defensiver, weil man natürlich jetzt auch sieht, dass diese Umsätze stabiler werden und wir immer mehr Nachfrage sehen in diesem Bereich. Und da sehen wir zum Beispiel südkoreanische Unternehmen sehr stark, Samsung Electronics oder SK Hynix oder das US-Unternehmen Micron Technology sind da sehr führend. Also da gibt es, und ich könnte jetzt weitermachen, Microcontroller zum Beispiel, ganz nah am Endkonsumenten, in Computertastaturen, in Monitoren, Druckern, auch bei uns zu Hause zu finden, in Mikrowellen, Waschmaschinen, in Sicherheitssystemen, wo zum Beispiel eine deutsche Infineon sehr, 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 sehr wichtig ist oder sehr einflussreich ist, aber auch OneSemi, also ein amerikanisches Unternehmen hier sehr stark unterwegs ist. Also ich glaube, da ist im Anlagebereich ist eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da findet man sehr viele spannende Unternehmen, die auch in den nächsten Jahren stark eben von diesem Cloud Computing und dann natürlich ihrer Anwendung profitieren werden.
Aber das sind jetzt ja die ganzen, ich sag mal, Komponenten, Sensoren, Halbleiter. Ja. Wenn man ja auch häufig so in der Zeitung liest, dann liest man ja auch häufig, ich sag mal, von Amazon Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure etc. Welche Rolle nehmen diese, oder ich würde sagen, Infrastrukturanbieter, oder welche Rolle nehmen diese Infrastrukturanbieter ein im Cloud Computing?
Eine sehr wichtige, also sehr wichtige, immer wichtigere Rolle. Und das ist auch nochmal durch die Pandemie beschleunigt worden. Also Amazon, wenn man sich das Unternehmen anschaut, das ist ja heute viel mehr als nur dieser Online-Buchhandel, sondern heute verdient, oder E-Commerce-Gigant ist eine Sache, aber heute verdient das Unternehmen Amazon viel mehr, deutlich mehr mit seinem Bereich Amazon Web Services, und da sind wir wieder im Bereich Datenzentren, also im Sektor der Telekommunikation, wo man jetzt vielleicht Amazon, Microsoft oder auch Facebook als Betreiber von Rechenzentren überhaupt nicht einfügen würde, aber da werden diese Daten, die man mit ihrem eigentlichen Geschäftsmodell, dem E-Commerce oder den öffentlichen Medien, den sozialen Medien eigentlich, diese Daten, die man an sich heranzieht als Unternehmen, die muss man ja auch für die eigenen Kunden irgendwo absetzen, abspeichern. Und das öffnet wieder ein sehr großes Geschäftsmodell, neues Geschäftsmodell mit sehr viel Wachstum. Wenn wir uns das Wachstum für die nächsten Jahre anschauen, alleine in diesem Bereich Datenzentren, ist ein Wachstum von 10% pro Jahr. Und auch da Tendenz steigend. Und da sind wir wirklich im Bereich Cloud-Infrastruktur angekommen. Und auch dieser Bereich Cloud-Infrastruktur mit diesen Unternehmen, Sie haben sie erwähnt, dazu zählt auch noch Equinix, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook. Dieser Bereich gleicht mittlerweile auch einem Oligopol, mit Amazon Web Services, die 33% Marktanteile aktuell halten. Microsoft Azure mit 20%, Alphabet mit 9%, IBM sogar noch mit 5%. Also auch da sieht man, dass die Cloud-Infrastruktur immer wichtiger wird. Oft werde ich dann auch gefragt, das sind alles US-Unternehmen, und klar, die USA geben auch im Cloud aktuell den Ton an, und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass sie alle anderen Länder aktuell auch in den Schatten stellen, sogar China, weil chinesische Cloud-Anbieter, und das ist die Frage, die man mir oft stellt, wo stehen denn die chinesischen Cloud-Anbieter, vor allem im Bereich Cloud-Infrastruktur da, und die sind immer noch deutlich kleiner. Alibaba zum Beispiel, auch so ein Tech-Gigant, auch im E-Commerce-Bereich sehr, sehr stark. Alibaba macht aktuell in Sachen Cloud-Infrastruktur nur 6% aus, und Tencent hält gerade mal 2%. Sicherlich ist dieser Markt weitgehend vom Rest der Welt getrennt, absolut. Aber die Wachstumsaussichten sind auch hier ähnlich spannend. Also auch hier kann man sich noch auf vieles in der nahen Zukunft freuen.
Und wie, was würden Sie sagen, wie konkurrenzfähig sind wir sind die deutschen Unternehmen im Cloud Computing. Ich habe heute sogar auch im Handelsblatt gelesen, hier SAP, zweistelliges Wachstum in der Cloud treibt Quartalsumsatz bei SAP an. Wie sind wir Deutschen da in dem Bereich aufgestellt?
Ich würde sagen, gegenüber den USA, man sieht, dass natürlich die USA, ich habe es vorhin gesagt, sind Number One und was die Cloud-Ausgaben angeht, ist man da wirklich weit vor den anderen Ländern. Aber in Europa sieht man natürlich, dass Deutschland dieses Potenzial ganz klar sieht, dass man aufholen möchte. Und wenn ich mir einfach so ein bisschen die Zahlen anschaue, dann sieht man schon, dass Deutschland zum Beispiel auch Ausgaben 2020 jetzt in diesem Pandemiejahr getätigt hat. Und auch diese Ausgaben bis ein Ziel, was in Europa sich viele Länder gesetzt haben, die Ausgaben im Cloud-Bereich bis 2025 stark anzukurbeln, anzuziehen. Und in Deutschland zum Beispiel rechnet man in den nächsten 4-5 Jahren mit einem Ausgabenwachstum von 22-25%. Das ist Wachstum, was höher ist jetzt als in den USA, aber USA hat natürlich vor Jahren schon angefangen, sehr stark in die Cloud-Infrastruktur zu investieren. Und das ist natürlich ein Vorsprung, der nur sehr schwer aufzuholen ist.
Wir haben jetzt ja gerade eben die Infrastrukturanbieter angesprochen, wie Amazon, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Wie soll man als Anleger zwischen den Infrastrukturanbietern unterscheiden? Man spricht ja häufig von Cloud. Ist Cloud gleich Cloud oder gibt es da die Möglichkeit zu unterscheiden? Ich weiß nicht, in der Qualität der Datensicherung oder wie auch immer. Gibt es da eine Art Parameter, wie man festlegen kann oder Unterscheidungen fällen kann?
Also Cloud, klar gibt es Unterschiede in dieser sehr komplexen Cloud-Technologie. Ich glaube, da, wo der springende Punkt ist, wie man sie anwendet, beziehungsweise wie man sie auf das eigene Geschäftsmodell anwendet. Und Sie haben jetzt Amazon, Sie haben Microsoft, da gibt es noch Google, die man erwähnen kann. Und natürlich versucht jeder, seine Cloud-Infrastruktur zu personalisieren und dann natürlich auch dem Endkunden, dem Endnutzer auf Basis seines eigentlichen Geschäftsmodells anzubieten. Zum Beispiel nehmen wir Amazon. Amazon mit Amazon Web Services, AWS. Da versucht man zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben eine sehr gigantische, einflussreiche E-Commerce-Plattform, einen Online-Handel. Wie kann man jetzt versuchen, die Dienstleistung AWS an den Kunden anzudocken, zu sagen, okay, du benutzt meine E-Commerce-Plattform, um deine Produkte an den Mann zu bringen, zu verkaufen. Wie kann ich dir zum Beispiel meine Cloud anbieten? Und da gibt es viele Unternehmen, die mittlerweile auch diese ganzen Kosten scheuen, die einfach auch nicht im eigenen Unternehmen dieses Know-how, Tech-Know-how haben und sagen, ich zahle eh schon, um über diese Amazon-Plattform meine Produkte zu verkaufen und nehme jetzt auch noch mir diese Dienstleistung ins eigene Geschäftsmodell dazu, um wirklich auch immer Monat für Monat die aktuellste Software zu haben, meine Daten effizient und dann auch mit einem Skaleneffekt in dieser AWS abspeichern zu können, Daten, die ich brauche, um mein eigenes Geschäftsmodell vorantreiben zu können und auch um eben, da ist Amazon ganz clever, natürlich auch weiterhin meine Produkte über Amazon, über diese Plattform vertreiben zu können. Das ist zum Beispiel ein Modell. Cloud, Google benutzt die Cloud zum Beispiel jedes Mal, wenn wir etwas nachsuchen, wie kommen wir von A nach B oder wie schnell kommen wir von A nach B oder ich muss jetzt in diesen Laden, wann hat er geöffnet, wann sind die Hauptstoßzeiten, wann sollte ich vielleicht nicht dahin gehen. Da zum Beispiel Google versucht, seine Plattform so zu nutzen, dass wir als Retail-Kunde auf Google zurückgreifen und schauen, wann zum Beispiel der nächste Bus fährt. Und Transportanbieter werden dann ihre Zeiten oder ihre Dienstleistungen über Google zur Verfügung stellen wollen und zahlen dann wieder an Google und an Google natürlich einen gewissen Preis, um diese Dienstleistung, diese Daten zur Verfügung stellen zu können. Und Microsoft, glaube ich, da kann man auch nochmal, glaube ich, sehr großen Unterschied machen. Cloud mehr Retail für uns, wenn man sich wirklich Informationen abholen möchte über Fahrpläne, über Läden, über wann hat das Restaurant geöffnet. Amazon und Microsoft würde ich da eher in die Kategorie Corporate, Betriebscloud setzen, wo zum Beispiel Microsoft ganz klar jetzt das Azure, die Cloud andockt an das Microsoft Office. Das heißt, da sieht man wieder, die Cloud ist eigentlich immer nur ein Andocken einer weiteren Dienstleistung an das eigentliche Hauptgeschäftsmodell. Microsoft macht mit Microsoft Office, wo man vielleicht in der Vergangenheit immer alle 5, 6, 7 Jahre sehr teuer für das neueste Microsoft Office gezahlt hat, dann hatte man auch die beste Software. Und heute Microsoft Azure, wo man einfach sagt, ich stelle Ihnen als Kunden die bestmögliche, jeden Monat zahlen Sie Ihren Bereich und können dann entscheiden, welche Anwendungen Sie wollen. Umso komplexer Sie Ihre Anwendung benutzen wollen. Und dementsprechend definiert sich der Preis und alle Daten, die Sie in Ihrem eigenen Geschäft dann auch generieren oder konsumieren wollen, werden in dieser Cloud dann effizienter und schneller abgespeichert werden können, damit Sie diese Hardware eigentlich nicht mehr im eigenen Geschäft oder Betrieb haben müssen.
Also Amazon, Google, Microsoft, das sind ja auch meines Erachtens, also haben wir jetzt ja auch festgelegt, so Infrastrukturanbieter. Ich sage jetzt mal als Beispiel TSMC, Samsung oder auch Infineon, das sind ja eher so diese Wegbereiter, also Komponenten, Sensoren, Halbleiter etc. So würde ja meines Erachtens nach auch irgendwie ein Aktienportfolio aussehen, das in Cloud-Technologie investiert. Erinnert mich dann aber auch stark, ich sage mal, an einen klassischen Technologie- Aktienfonds. Wie investiert ihr denn bei der Capital Group in Cloud Computing? Bietet ihr, ich sag mal, einen Themenfonds an, sowas Cloud Computing Themenfonds? Wie muss ich mir das Anlageuniversum da auch an der Stelle vorstellen?
Also Themenfonds bieten wir grundsätzlich nicht an, weil wir nicht diesen Top-Down-Ansatz oder diesen Themenansatz oder nicht an diesen Themenansatz glauben, sondern für uns sind Themen oft eigentlich das Ergebnis einer sehr gründlichen Unternehmensforschung. Wir schauen uns primär die Unternehmen an und das macht auch Sinn, wenn man überlegt, Themen kommen und gehen, die besten Unternehmen bleiben. Und ich glaube, es sind meistens diese besten Unternehmen, die für Innovation und Disruptivität stehen, die auch diese Themen mit vorantreiben, diese Themen inspirieren, sie ab und zu sogar auch erfinden. Und ich glaube, ein Thema ist immer nur so gut wie die Unternehmen, die in diese Themen investieren. Cloud ist das beste Beispiel. Cloud ist heute so effizient und innovativ, weil es Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft, TSMC, Samsung, sie haben viele genannt, weil es diese Unternehmen gibt und weil diese Unternehmen auch ans Cloud Computing glauben. Und ich glaube, da sind wir definitiv anders aufgestellt. Wir sind wirklich bottom-up, wir sind ein Stockpicker und lassen uns da wirklich von der Innovation und diesem disruptiven Gedanken der Unternehmen leiten. Und wir sehen natürlich auch, klar, wir sind uns dessen bewusst, dass Themenfonds aktuell auch sehr beliebt sind, aber man muss sich als Anleger immer vor Augen führen, dass solche Themenfonds auch sehr viele Risiken mit sich bringen. Heute natürlich können diese Themenfonds sehr en vogue sein, sie sehr beliebt sein, aber morgen können sie sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und wenn man in einen sehr singulares Thema investiert, weiß man natürlich auch, dass die Bewertungen dementsprechend sehr schnell heiß laufen können. Heute gibt es Liquidität in diesen singularen Themen und morgen, wenn sie dann in Vergessenheit geraten, fehlt es an dieser Liquidität und das kann zu Volatilität führen. Das kann dazu führen, dass Bewertungen sehr schnell überbewertet sind. Und da wollen wir natürlich, davon wollen wir eigentlich fernbleiben. Dementsprechend versuchen wir zum Beispiel in unserem globalen Aktienfonds, dem New Perspective, immer wieder neue Perspektiven aufgrund der Unternehmen, die wir aussuchen, in die wir investieren, wollen wir dem Kunden neue Perspektiven bieten. Wir wollen eigentlich die Weltmeister ihrer Epochen identifizieren, die dann immer wieder diese rollierenden, neuen, spannenden Themen wie zum Beispiel Cloud Computing oder 5G für sich entdecken und dann auch von diesen Themen profitieren.
Zum New Perspective hatten wir auch vor kurzem erst ein Update auf der Vorplattform. Ja, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was lesen Sie derzeit? Oder was können Sie auch vielleicht unseren Zuhörern zum Thema Cloud Computing empfehlen?
Oh, da bin ich jetzt etwas überfordert. Ich bin leider abends, muss ich zugeben, ich bin vor einigen Monaten Vater geworden. Das heißt, mir sind eigentlich abends oft die Augen zu schwer, um noch ein Buch zu lesen. Und dementsprechend freue ich mich eigentlich abends nur noch aufs Bett und könnte eigentlich da jetzt nicht auf eine Buchliteratur zurückgreifen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja. Vielen Dank, Herr Braun. Den Zuhörern sei auch gedankt für das Zuhören. Ich würde Ihnen auch danken, wenn Sie den Podcast bewerten und den Podcast weiterempfehlen an Kollegen oder auch an Freunde. Und ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Vorgedankenfolge wieder ein. Und in der Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.